Herzlich willkommen im Podcast Simplicity – Einfach bauen. In unserem Podcast hinterfragen wir die Komplexität der zeitgenössischen Baukultur.
16 Landesbauordnungen und weitere nationale und kommunale Bauvorschriften. In Deutschland ist jedes kleinste Detail penibel geregelt. Dabei haben wir viel komplexere Themen. Wir müssen nämlich Zukunftsprobleme lösen und der Baukultur fällt dabei eine zentrale Rolle zu.
Wir wollen wissen, ist einfaches Bauen noch möglich? In unserem Podcast suchen wir nach Antworten. Unterstützt wird der von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller.
Simplicity. Einfach bauen ist ein Podcast mit Rebecca Pottgüter
und Rolf Mauer. Wir haben letztes Mal überlegt, ob wir wohl mit jemandem aus dem Büro MVRDV sprechen könnten. Und tatsächlich, wir haben es geschafft, worüber wir beide uns sehr freuen. Unser heutiges Interview entführt uns also in die Niederlande, die ja bekanntlich, oder sagt man zumindest, in vielen Dingen sehr fortschrittlich ist. Rolf, was fasziniert dich denn an dem Büro MVRDV oder wie hast du es kennengelernt bisher?
Jedes Mal, wenn ich mich der Architektur von MVRDV nähere, bin ich verblüfft, welche Lösungen die Kollegen uns anbieten. Als Beispiel die Markthalle in Rotterdam. Das ist ja eine Hülle aus Wohnungen für eine große Markthalle. Das hört sich eigentlich im ersten Moment ziemlich absurd an. Und als ich mir das Gebäude angesehen habe, war die Lösung aber so einprägsam, dass ich diese Markthalle, das war übrigens die erste in den Niederlanden, dass ich diese Markthalle heute als Prototyp empfinde. Und in meinem damaligen Artikel für das Architekturmagazin MD habe ich sie auch eine sixtinische Einkaufskathedrale genannt. Allein die Bildgewalt des Deckengemäldes mit dem Titel Horn of Plenty, also das passt ja, verschlägt dem Besucher ziemlich die Sprache. Mir ging das damals so. Und das Künstlerpaar Arno Köhnen und Iris Roskamp hat mit diesem Deckengemälde Großartiges geschaffen. Und trotz der Doppelnutzung, also trotz der Integration von überwältigender Kunst, ist eine sofort verständliche Architekturidee entstanden. Das ist einprägsam, das ist Simplicity, wie ich sie schätze.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Mir geht's da genauso, wenn man in dieser Halle steht. Das ist wirklich ein einmaliges Gefühl. Also in diesem Sinne sollte sich jeder unbedingt einmal anschauen. Wir möchten heute einen Aspekt aus dem Gespräch mit Professor Arno Lederer aufgreifen, der uns in unserem ersten Interview zum Nachdenken gebracht hat. Er sagte nämlich, dass Fortschritt nicht immer zwangsläufig Verbesserung bedeutet, sondern erst einmal nur eine Weiterentwicklung. Daher legen wir den Schwerpunkt der heutigen Folge auf die Frage des Fortschritts innerhalb der Architekturplanung. Inwieweit machen denn BIM, parametrisches Entwerfen, künstliche Intelligenz und Co. die Planung einfacher? Wo liegen Chancen und wo wird es komplizierter oder komplexer?
Wie geht ihr denn bei HPP-Architekten mit dem Thema Building Information Modeling und parametrisches Entwerfen um?
HPP ist natürlich seit vielen Jahren vollkommen digitalisiert und nutzt all diese Werkzeuge. Deren Nutzung eröffnet ja auch neue Möglichkeiten, beispielsweise im Punkto Nachhaltigkeit, die es ansonsten gar nicht gäbe. Zum Beispiel der Material Passport, der wäre ohne ein BIM-basiertes Modell überhaupt nicht möglich. Aber auch zum Beispiel parametrisch erstellte Fassaden, die sich in ihrer Gestaltung dem Sonnenverlauf anpassen. All diese Aspekte schließen den Kreis und machen damit viele Dinge irgendwie am Ende einfacher. Aber genau darüber möchten wir nun mit unserem heutigen Gast sprechen.
Ja, und wir sprechen heute mit Jakob von Reis. Er ist Mitbegründer und leitender Architekt von MVRDV. Und dieses weltweit bekannte interdisziplinäre Studio hat über 300 Mitarbeiter. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und die arbeiten an der Schnittstelle von Architektur und Städtebau.
Das preisgekrönte Büro wurde 1993 von Van Reis zusammen mit Winnie Maas und Nathalie de Vries gegründet. Das Büro hat sich mit einer großen Vielfalt an innovativen, experimentellen und theoretischen Projekten mittlerweile wirklich international einen Namen gemacht.
Jakob spricht freundlicherweise Deutsch mit uns und dafür sei ihm schon einmal gedankt. Rebecca, hast du Lust, die erste Frage zu stellen?
Sehr gerne.
Jakob, ein von dir zitierter Satz in Bezug auf die Arbeit MVRDVs heißt: Architecture is about people. Das ist ein sehr einfaches, klares Prinzip. Was bedeutet es denn für den Planungsprozess in deinem Büro? Beeinflusst dieser Satz bereits die ersten Schritte im Entwurf?
Ich denke, das ist so ein Satz, den man auf einer Website schreibt. Nein, das stimmt. Also ich denke, das ist auch ein sehr allgemeiner, aber auch ein sehr deutlicher Startpunkt, dass ich vielleicht ein sehr, ja, etwas humanistische Grundhaltung habe. Aber ja, ich denke, das kann man auch auf viele Ebenen, man kann auf viele Ebenen damit anfangen, von direkte Mitarbeiter bis zum Kunden und alle Beteiligten im Prozess. Das ist dann einfach, ja, wie arbeitet man zusammen, um das beste Resultat, möglichst denkbare Resultat zu machen. Und auch nicht so sehr das Entwurf, aber auch das Leben von einem Entwurf oder der nutzbare Möglichkeiten innerhalb einem Entwurf. Das ist, denke ich, ein sehr allgemeines Satz oder Prinzip, das noch nicht so ganz viel sagt, aber mehr eine Stimmung wiedergibt. Sagt man das? Wiedergeben? Wahrnehmen?
Ja.
Ich muss auch ein bisschen in mein deutsche Stimmung kommen, aber gut.
Genau, nein, alles bestens, perfekt. Wir haben auch gelesen, dass für jede Planungsaufgabe bei MVRDV zunächst eine Informationsmatrix erstellt wird. In diese fügen sich dann alle Daten und Begebenheiten des Ortes ein und die werden dann wiederum zu den architektonischen Lösungen führen. Inwieweit vereinfacht denn diese zu Beginn akribische Erfassung den sich anschließenden Prozess? Und wie muss ich mir diese Matrix vorstellen? Ist das ein digitales Gebilde oder wie sieht die aus?
Ja, vielleicht mehr ein mentales Prinzip. Wir sind natürlich wann wir mit unserem Büro angefangen haben, haben wir diese Data Obsession ist ein bisschen in unsere DNA. Das auch über Datascapes. Wir haben versucht, damals war es, gab noch nicht so viele Möglichkeiten mit Algorithmen und so weiter. Aber einfach das Menschliche, das wieder das Umgekehrte, das Menschliche aus die Startpunkte zu holen, um nur die Frage, so neutral möglich zu haben, um alle Einflüsse, Parameters auf eine Reihe zu haben. Kann man sehr neutral mit dieser Matrix, diesem Datensatz arbeiten, um auch wieder das Subjektive von das Objektive zu trennen vielleicht. Das ist ein Entwurfsprinzip, was wir vielleicht miteinander so entwickelt haben. Das hat vielleicht zu tun mit dieser Regelobsession, die es vielleicht in Deutschland auch etwas gibt, aber in die Niederlande auch, dass man durch das kreativ mit den Regeln umgehen und neue Möglichkeiten entdecken und zu finden, braucht man sehr präzise zu sein.
Es gibt ja viele von euren Projekten, die durch eine von uns empfundene radikale und formale Einfachheit bestechen. Durch diese plakativ bildhafte Formgebung, wie bei der sehr, sehr schönen Markthalle in Rotterdam, oder durch einen sehr konsequenten Farbton, wie beim Clubhouse of the Tennis Club E-Book spricht man es, glaube ich. Spricht eure Architektur eine metaphorische Sprache. Das macht sie für den Betrachter, für den Nutzer nahbar und verständlich. Würdest du sagen, dass eure Architektur damit im positiven Sinne für eine Einfachheit steht?
Ja, der Tennisclub Eiburg ist das. Und das ist so ein klares Beispiel, dass ein Entwurf sich selbst erklärt, das ist auch für Laien und für alle Betrachter, dass man in einem Blick das Prinzip und auch mal die Spaß, den Spaß von einem Projekt erfahren kann. Und damit kann man auch ein sehr, vielleicht etwas radikalere Lösung akzeptierbar machen. Ja, und das dass damit diese Klarheit kann auch ein Ziel haben, um Radikalität möglich zu machen. Und dann, wenn Radikalität nicht klar ist, dann ist es, denke ich, sehr, sehr schwierig, um radikale Sachen akzeptierbar zu machen. Das gelingt nicht immer so perfekt, aber ab und zu doch. Ja, und diese Projekte, wobei dann alles zusammenfällt, und die Markthalle ist auch so ein Beispiel, wobei ja einfach jeder, das Entwurfsprinzip ist fast bekannter, diese diagrammatische oder vielleicht plakative Aspekt ist dann vielleicht bekannter, ist bekannter geworden als das Büro selbst. Also die Markthalle ist sehr bekannt hier in Rotterdam und nicht jeder weiß, wie das gemacht hat. Das gefällt mir eigentlich gut.
Der forschungsorientierte und experimentelle Ansatz von MVRDV zeigt sich zum Beispiel in der sogenannten Y-Factory. Das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, welches das Büro zusammen mit der Technischen Universität Delft betreibt und sich mit der Erforschung der Stadt der Zukunft beschäftigt. Was sind denn aktuelle Aspekte, die euch hier umtreiben?
Ja, sehr viele. Wir haben seit einigen Jahren arbeiten wir alle an und wieder an die Uni als Haupt- oder Nebentätigkeit, so ein bisschen dazwischen, um auch wieder diese Ping-Pong-Möglichkeit zu haben mit die Forschungswelt. Und wenn wir damals angefangen haben, war das Büro natürlich viel, viel kleiner und gab es viel mehr Möglichkeiten, um diese Forschungsarbeiten in das Büro zu haben. Und wenn das Büro wächst und diese ökonomische Aspekte wieder eine andere, diese büroökonomische Aspekte eine Rolle spielen, ist das nicht immer so einfach. Denke ich, wäre es eine gute Entscheidung, um auch die Forschungsaktivitäten etwas weiter weg von das Büro zu ziehen, ohne dass man die Verbindung, also es gibt noch immer eine gute Verbindung und auch mehr eine mentale Verbindung, wobei man radikale Ideen unter die Y-Factory zum Beispiel untersuchen kann und dann wieder in Büro und in die Arbeit reinnehmen kann, wann es Möglichkeiten gibt dafür. Aber wir haben bemerkt, dass es, denke ich, ja, in Praxis kann man oft sich verlieren in Details und in diese Forschungs-Think-Tank-artige Richtung kann man sich ungezwungen vielleicht andere Sachen untersuchen. Und wir suchen ab und das natürlich auch im Büro zu haben, das vielleicht werden wir noch später besprechen. Aber ich denke, man braucht absolut neue Denkweise, um auch die aktuellen Probleme anzufassen. Und man sieht das überall in die Welt, aber zum Beispiel hier in den Niederlanden, dass es einfach ein Problem mit Raum gibt, Space Fight, kann man sagen. Wir alle brauchen etwas mehr Wohnungen, mehr Energie, mehr Natur, Agrokultur, Food Production und so weiter. Also man sieht das, wo die, ja, vielleicht ist es in Deutschland vielleicht nicht so direkt sichtbar, aber hier, wir haben ein Platzproblem. Das war schon damals bekannt bei uns, aber das sieht man jetzt 20 Jahre, 30 Jahre später, als wir das in das Buch Pharmax gemacht haben, sehr, sehr aktuell werden. Und dann braucht man, denke ich, auch Untersuchungen, um neue Lösungen sichtbar zu machen, radikale, vielleicht Stories oder Ideen, Szenarien, die man dann sichtbar machen kann mit diese vielleicht Sci-Fi-artige Visualisierung.
Du hast vorhin gesagt, dass es schwerfällt, die Details zu sammeln und zu erkennen. Ich habe da eine prinzipielle Frage. Können wir Architekten und Stadtplaner den digital vernetzten und gesteuerten und auch in unserer Gesellschaft hochnervösen Korpus einer Stadt und seine regionale Verwurzelung, Amsterdam ist ja komplett anders als Rotterdam, können wir das noch verstehen als Architekten und Planer und welche Herausforderungen haben wir als Architekten und Stadtplaner bei der Planung der zukunftsfähigen Stadt?
Ja, es stimmt. Es gibt ein extrem viel komplexe Organismus oder so etwas, kann man dann vielleicht sagen. Wobei die verschiedenen Aspekten, es ist interessant, um all diese Aspekte zu mappen und diese Data zu verstehen. Und das ist natürlich eine Arbeit, die vielleicht viel mehr in das Akademische und in die Forschung steckt und das vielleicht neue Richtungen anbietet für Entwerfer und auch vielleicht auch Politiker und die Leute und dass man versteht, worum es geht. Das ist natürlich oft nicht so einfach, innerhalb dieser komplexen Materien die richtigen Tendenzen oder Probleme sichtbar zu machen. Ich denke, das ist eine Rolle, wo Architekten gut in sind, um diese Visualisierung zu machen von räumlichen Problemen. Wir haben das oft Spatializing genannt, also wie Visualisierungen, aber dann räumlich, Spatializierungen. Und das ist eine Kraft, die Architekten haben, um das Räumliche umzusetzen, in ein sichtbar zu machen. Das kann auf verschiedene Maßstaben, ne, von einem Gebäude bis zum einen Stadt oder ein Planologie-Aspekt.
Bei diesen Überlegungen in Bezug auf die Stadt spielt bei MVRDV ja auch die Dichte eine große Rolle. Wir haben da auch dieses Zitat gefunden, "More density means a better life." Denn es ist ja so, eine dichte Stadt bietet optimale Infrastruktur, mehr Dienstleistungen und Services, ebenso wie auch kurze Wege. Und das hört sich für uns sehr logisch und einfach an, dass das dann eben auch zu einem Better Life führt. Kann man also sagen, dass das Prinzip Dichte in Architektur und Städtebau urbane Strukturen vereinfachen und damit eben auch verbessern und nachhaltiger machen würde?
Ich denke ja, aber das ist natürlich nicht immer so schwarz-weiß. Man kann dann das Vergleich zwischen zum Beispiel New York und LA machen, wobei die eine Stadt super kompakt ist und vielleicht auch nachhaltiger in ihren Gebäuden und Strukturen und die andere sehr weit und ausgestreckt ist. Aber es gibt natürlich ein sehr großes Zwischengebiet, wobei die meisten Menschen befinden sich irgendwo in der Mitte zwischen Dichte und Undichte. Und zum Beispiel bei uns, ich bin jetzt in Rotterdam, das ist eine relativ dichte Stadt, kann man sagen, aber es ist auch nicht, wenn man das vergleicht mit andere richtig mit Metropolis, total nicht dicht. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten. Wir reden jetzt hier zum Beispiel über Wohnungsnot und wir brauchen extra Plätze für neue Wohnungsbau und so weiter. Und da denkt man direkt an in die grüne Wiese. Das ist das Einfachste und das ist komplex. Und das dauert lange, um dann in die Stadt zu bauen. Aber es gibt noch eine Menge von Möglichkeiten, denke ich, um die Stadt zu verdichten, ohne dass es also wehtut, kann man sagen. Das ist, denke ich, absolut der erste Schritt, den wir machen müssen, um die relativ minimalisierte Möglichkeiten vom Platzbedarf optimal zu benutzen. Dafür kann das eine gute Rolle spielen, dass man mit dieser Dichte doch, wir sind kein Hongkong natürlich, ja, total nicht, aber es gibt doch einen Schritt weiter, die mehr Leben, ja, mehr Aktivität zusammenbringt.
Mhm. Gehen wir mal in den Prozess hinein bei MVRDV. Es wird auch in diesem Büro BIM-basiert gearbeitet. Seit wann ist denn das Building Information Modeling in eurem Büro Standard? Und was mich auch dabei interessiert, es wird ja in verschiedensten Projektmaßstäben geplant und gebaut bei MVRDV. Werden alle Projekte in BIM geplant oder erst ab einer gewissen Komplexität oder Größe?
Ja, wir haben so einen Umschlagmoment gehabt einige Jahre her und das war natürlich, ich bin selbst also nicht im BIM-Modus, ich bin vielleicht zu alt dafür, aber es gab eine Zeit, wo alle in AutoCAD arbeiten und dann haben wir angefangen. Da war noch auch ab und zu früh, dass die Leute noch nicht so weit waren, um damit zu arbeiten. Und jetzt gab es so ein Tipping Point, wobei jetzt alle in Revit arbeiten, meistens. Und am Anfang war es auch so, dass es später in das Prozess kam, aber jetzt versuchen wir das relativ schnell reinzubringen. Das geht doch besser. Aber das hat zu tun auch mit den Mitarbeitern, wie fließig sind sie mit dieser Software. Und das versuchen wir auch Büro ja, gut aufzupacken mit einigen BIM-Teams und dass jedes Team so ein Spezialist hat innerhalb des Teams, sodass das Niveau von Software und Fließigkeit damit hoch bleibt. Ja.
Also ich gewinne den Eindruck, dass BIM Standard bei euch in der Planung ist und die Arbeitsmethode steht ja für eine vernetzte Planung, bei der alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert kombiniert werden und mit allen wichtigen Informationen verbündelt werden. Ist der Prozess des Planens und Bauens durch den Einsatz von Building Information Modeling einfacher geworden?
Ja und nein, also natürlich wird das komplex. Das Problem mit diesen 3D-Entwurfsprozesse ist, dass man viel, viel schneller sehr präzise werden kann. Hè? Und dass ein Problem relativ schnell sichtbar wird. Und vor einigen Jahren war ich bei einer Vorlesung, ein Symposium. Ein alter Architekt, der damals 85 Jahre alt war und seinen Geburtstag feierte. Und dann war er auch Regierungsarchitekt, also Reichsplanungsmeister, Reichsbaumeister gewesen und hat in seiner Karriere mit verschiedenen Generationen von Architekten gearbeitet. Und was ganz lustig war, ist, dass dann aus jeder Generation ein Architekt ein Projekt erklärt hat. Und es war erstaunlich zu sehen, dass ein Vorentwurf zum Beispiel vor 20 oder vor 40 Jahren her oder wie das aussah. Das war wie ein Skizzentwurf, noch weniger als ein Skizzentwurf jetzt. Wir sind jetzt viel, viel, viel detaillierter und was jetzt vielleicht ein Vorentwurf ist, war damals ein Bauantrag oder so. Und jetzt, das ist, denke ich, natürlich, kann man sagen, sehr, sehr gut, aber es ist auch vielleicht auch, dass man jetzt Anfang an extrem viel Details lösen muss und dass damit die Planung sich geändert hat. Und dass damit auch vielleicht etwas verloren ist gegangen, aber man gewinnt vielleicht die Präzision, aber wenn man verliert, dass man ja, Sachen improvisiert lösen kann in das Planungsverlauf. Ja. Das ist vielleicht, was sichtbar geworden ist in dieser BIMification von alles. Und natürlich ist das nicht in jeder Baukultur gleich. Wie vor 5 Jahren, etwas so lange, haben wir ein Projekt in Dänemark gebaut und da war auch die Stadt, auch die Gemeinde, ja, das war alles war vorgeschrieben, dass alles schon in BIM war. Jetzt wird das vielleicht auch weitergehen. Also auch die Baufirmen, alle haben das damals mit BIM gemacht und auf die Baustelle war das absolut interessant. Aber das ist noch nicht immer so, dass es so effizient funktioniert. Dass die Standard BIM jetzt auch für alle Beteiligten, also nicht nur die im Planungsteam, aber auch zum Beispiel im Prüfen vom Stadts oder die Baugenehmigung, dass man kein Zeichnungsset mehr anliefert, aber einfach ein BIM-Modell, und dass damit die Zeichnung einfach verschwindet.
Bei Building Information Modeling muss man ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits exakte geometrische und inhaltliche Festlegungen treffen. Das diszipliniert ja auch einen sehr, sehr wichtigen Planungs- und Baubeteiligten, nämlich den Bauherrn. Nicht jeder Bauherr weiß zu Beginn schon alles genau über seine eigene Planung. Da stecken noch viele Ungeheimtheiten drin. Macht es denn die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn einfacher, wenn wir Building Information Modeling einsetzen, so dass wir ihn zwingen, sehr, sehr früh im Planungsprozess konkrete Vorgaben zu machen? Und das ist ja auch eine Form der Vereinfachung, jedenfalls für uns Architekten und Planer, eine Vereinfachung der Planung, wenn wir sehr, sehr früh wissen, was genau der Bauherr eigentlich erreichen will.
Ja, stimmt nicht. Nicht jeder Bauherr ist interessiert daran. Und das ist auch noch nicht so. Nicht jeder Bauherr ist so extrem professionell. Was wir bei uns in die Arbeit meistens, ja, das funktioniert meistens mit den Baufirmen, also die Firmen, die Contractors, die Baustelle betreuen. Und die Überlappung von Architekt, Planer und Ausführung, das ändert sich. Und da ist viel los und diese traditionelle ja, Leistungsphasen, die man zum Beispiel in Deutschland hatte, Leistungsphase 1 bis 8 und so weiter, steckt viel, sehr viel Arbeit in die 5 bis 8, eben auch in viel Geld drin. Das ist zum Beispiel hier bei uns ganz anders, wobei man viel mehr ein fließender Übergang ist, wobei man versucht, mit den Baupartnern eine optimale Lösung zu finden, wobei, ja, nicht immer für die Architekt perfekte, ideale Lösung, aber dass es effizienter geht in die Planung, dass man zum Beispiel teilweise der Arbeit zum Baufirmen gibt, um die Planung auszuarbeiten im Detail, nicht die Leitdetails, aber einfach mehr die Produktionszeitung und so weiter, dass das alles aus das BIM-Modell kommt. Dass man dann zusammen arbeitet, um nicht getrennt, dass die Architekt alles macht und dann geht es zum Baufirmen, dass man irgendwo eine Optimalisierung findet. Und das kann, dann damit kann man viel effizienter arbeiten.
Im Bereich der architektonischen Formfindung spielen ja generative Entwurfsmethoden und parametrische Gebäudemodellierung eine zunehmend bedeutende Rolle. Digitale Simulationen im virtuellen Entwurfsmodell erweitern nämlich die Wahrnehmung von räumlichen Zusammenhängen und Einflüssen. Vereinfacht das denn den Prozess hinter gebauter Architektur oder führt es häufig eigentlich nur dazu, dass Architektur komplexer wird? Was würdest du dazu sagen?
Ja, beides, denke ich. Ich denke, es gibt nicht immer ein perfektes Prozess und Lösung. Und wir haben innerhalb unseres Büros eine Art Gruppe von WizKids oder so etwas. Wir nennen das MVRDV Next, wobei es einige Mitarbeiter sind, die sehr, sehr gut sind in diese Generationssoftware und so weiter. Das hängt davon ab. Also ich denke, man kann endlose Variationen generieren, ohne dass man richtig weiterkommt. Ab und zu braucht man auch einfach mal etwas Unerwartetes. Nicht alles ist zu beredenieren, aber man kann es auch benutzen, wenn das richtig ist, um doch etwas mehr auszuprobieren und so Lösungen zu finden, die man nicht direkt selbst entdecken kann. Aber gut, wir benutzen das als eine Art Helpdesk. Also man kann sagen, hey, ich habe ein Thema oder ein Problem, das möchte ich gerne etwas weiter ausprobieren. Einige Sachen, das kann auch vom Maßstab vom Städtebau bis zum Detail. Ja. Man kann auch ein ganz konkretes Problem mit dieser Technik anfliegen und ausprobieren und eine neue Lösung zu finden. Und damit braucht nicht jeder Entwerfer so skillful zu sein, um alles zu wissen. Das ist auch unmöglich diese Zeit. Man braucht doch Spezialisten. Und dann auf diese Art und Weise kann man dann, wenn man das wünscht, diese Generator eine große oder eine kleine Rolle geben.
Moderne Planungsmethoden erzeugen eine ungeheure Datenmenge. Dazu kommen dann Regelungen und Verordnungen auf kommunaler, nationaler und supranationaler Ebene dazu, mit denen wir umgehen müssen. Besteht die Gefahr, dass die Digitalisierung unserer Planung uns zunehmend von der Baukultur, von der Kunst entfernt? Werden wir Teile unserer Kunst, unserer Architektur auf dem Altar des digitalen Entwerfens opfern müssen? Nimmt die KI, die künstliche Intelligenz, uns in Zukunft den 6B aus der Hand?
Ja, der 6B, das stimmt, das habe ich auch nicht so viel die letzte Zeit benutzt. Aber es stimmt, es ist doch ein Gefahr, dass man das Handwerk im Büro, zum Beispiel auch Modellbau, wir müssen doch immer pushen, dass das nicht verloren geht. Meistens, ich sehe auch das mal bei Studierenden, dass wenn man einfach alles im Computer machen kann, braucht man überhaupt noch ein Modell. Wir sind alle gewöhnt, um an Bildschirmen zu gucken und auch mit einem VR-Brille kann man, wird es auch billiger und dann am Ende braucht man das nicht mehr. Vielleicht wird es diese Richtung ausgehen. Ich denke, dass die Modelle vielleicht eine andere Rolle haben, als sie früher hätten. Aber ich brauche noch immer, dass das Unerwartete oder das Subjektive und das Objektive nebeneinander, das ist bei jedem Projekt anders. Man muss es nicht ausschalten, diese 6B-Mentalität. Und komischerweise fragt man auch noch oft immer noch eine Skizze. Hè? Haben Sie noch eine Skizze von einem Entwurf, das Sie dann benutzen können? Nein, aber das machen wir dann noch ein bisschen so semi. Ja, als ob es das damals die Urskizze war. Ja. Aber die Mentalität ist noch immer so, dass der Architekt, die sitzt so irgendwo zu Skizze mit einem 6B in der Hand und dann geniale Skizze und dann wird dann an die Mitarbeiter gegeben und der arbeitet das weiter aus. Das ist total modisch. Das ist natürlich nicht mehr so, aber diese Gedanke ist noch sehr, sehr festhaltend, kann man sagen, in die Gesellschaft. Und das braucht noch eher, das brauchst du erstmal zu ändern, dass es viel mehr ein kollektives Prozess ist geworden. Und der Künstler als der autonome Autor und der Architekt als Autor, es ist etwas, was ja nicht mehr so, ja, bei uns zumindest nicht immer so stark anwesend ist. Wir sind immer ein Kollektiv gewesen und in das Prozess haben wir als natürlich Founding Partner noch immer eine Art initiierende Rolle ab und zu, aber es ist viel mehr ein Dialog. Was man denkt.
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz ist unausweichlich. Das lässt sich aus der technischen Historie unserer Gesellschaft herauslesen. Wir haben noch nie eine Technik nicht benutzt. Also werden wir auch die einsetzen. Wie lassen sich denn die unterschiedlichen Methoden einer digitalisierten Architektur konkret für die Entwicklung nachhaltiger Architektur nutzen? Wird unsere Architektur besser werden, wenn wir KI einsetzen?
Ja, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt von, was es bringt. Es werden jetzt kleine praktische Sachen entstehen. Und natürlich gibt es die Frage, wie kann man das kreative Prozess von KI ersetzen? Braucht man überhaupt noch Architekten? Was ist die Rolle der Architektinnen? Mhm. Sagt man auf Deutsch, in die Zukunft. Dafür ist es, denke ich, sehr gut, um auch innerhalb des Fachgebiet und dann seine eigene Welt mal zu schauen, wie relevant sind wir noch, ja? Und was ist unsere Kraft und wie können wir am besten die Welt verbessern? Dafür kann man die Techniken absolut benutzen und ich weiß aber noch nicht genau, wo es hingeht. Man sieht oft natürlich bei vielen Projekten und Bauprojekten, dass die Rolle der Architekt anders ist geworden. Und bei viel komplexeren Projekten ist doch wieder ein Architekt doch ziemlich sinnvoll. Es wird absolut eine Änderung geben, denke ich, in das traditionelle Modell von Architektur, ein Architekturbüro, ja, ändert sich schon, denke ich. Es gibt mehrere spezialistische Büros, die eine gewisse Nische bespielen können. Das könnte auch Nachhaltigkeit sein, das könnte aber auch KI sein, dass doch, oder wie produziert man die Sachen? Es gibt auch wieder zum Beispiel Büros, die richtig auf diese 3D-Produktion sich richten. Ich bin sehr, das ist eine interessante Zeit, denke ich.
Das glaube ich auch. Es wird weiterhin spannend sein. In diesem Sinne, Jakob, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Spannende Aspekte, die wir hier besprochen haben. Ich würde gern schließen mit einem kleinen Ausblick. Was können wir denn von MVRDV in der nächsten Zeit erwarten? An welchen spannenden Projekten arbeitet ihr gerade? Kannst du uns da einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben?
Ja, es gibt viele Sachen. Wir sind natürlich relativ gewachsen in die letzte Zeit und man plant jetzt auch viel mehr Tische, als wir damals gemacht haben. Das dauert natürlich auch absolut sehr, sehr lange, für ein Projekt in die Welt geht, so gesagt. Aber wir haben für diesen Sommer, es gibt einige Events-Entwürfe, diese temporäre Projekte, was auch viel, viel Spaß gibt, dass man relativ schnell etwas planen und bauen kann und dann verschwindet es wieder. Es wird etwas geben in London, für eine Art temporäre Hügel in das Zentrum von London. Wir werden auch etwas in Bayern bauen, aber das kann ich noch nicht so weit darüber, jetzt müssen wir ein bisschen allgemein bleiben, das wird in der nächsten Woche gezeigt, temporäres Gebäude Das sind so die kleinen Sachen, aber wir sind, ja, im Bau gibt es viele Projekte, die jetzt in Planung sind. Wir planen ein Projekt in New York, was fast fertig ist. Das wird, denke ich, Ende der Sommer da sein. Und in Amsterdam planen wir ein großes Wohnhaus. Ja, das ist auch sehr spektakulär, sieht das. The Valley, mehr oder weniger bekannt. Und natürlich in unserer Heimatstadt hier in Rotterdam, das ist das Depotgebäude, was jetzt ein spiegelnde. Die Außenseite ist schon fertig, kann man sagen, aber die Innenseite, die Kunst wird jetzt in das Gebäude getragen und gebracht. Und im September wird das für das Publikum eröffnet werden, dass wir ein großes Fest geben. Und ja, das sind so die Opfer, das sind die große Sache, also große und kleine Sache. Das macht, denke ich, immer Spaß, dass man Megaprojekte oder gesagt komplexe Projekte baut, aber auch temporäre Events, wo man sehr einfache und sehr, auch vielleicht radikale Weise etwas bauen kann, das nicht für immer da ist, aber doch ein Lächeln auf das Gesicht bringt.
Ich glaube, das Lächeln im Gesicht haben wir auch gerade. Wir freuen uns sehr, wir sind gespannt auf die weiteren Projekte und ja, ganz herzlich Dank von unserer Seite, Jakob, für das Gespräch.
Jakob, dann darf ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken und vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geduld, vielen Dank für deine tollen Antworten. Erschafft das niederländische Architekturbüro MVRDV nicht immer wieder Gebäude, die die Welt zum Staunen bringt und gestalterische Grenzen überwindet?
Auf jeden Fall. Das hat das Gespräch, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Und auch wenn man in Gedanken in die Markthalle in Rotterdam schweift, ist das bewiesen.
Wir Architekten haben die Bauaufgabe, eine übergeordnete Botschaft zu finden. Baukultur hat eine verbindende Wirkung, egal ob diese in Form einer Sixtinischen Kapelle oder einer Sixtinischen Markthalle stattfindet.
Unbedingt. Und um diese Botschaft zu vermitteln, bedarf es ja sicherlich manchmal einer wirklich starken, einer bildlich klaren und damit pointierten Sprache. Was Jakob in diesem Zusammenhang sagte, fand ich übrigens sehr spannend. Nämlich, dass Klarheit Akzeptanz für Radikalität schaffen kann. Wieder einmal also ein interessanter Aspekt für unsere Reise auf der Suche nach Einfachheit. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge Neues erfahren. Bis dahin.